Herr Jesus, wir danken dir so sehr dafür, was du am Kreuz getan hast und dass das unser Leben verändert hat. Herr, wir danken, wir loben dich fürs Evangelium, dass wir errettet sind, allein durch Gnade, nicht wegen dem, was wir gemacht haben, sondern wegen dem, was du getan hast. Danken dir für deine Selbstlosigkeit, wie du alles verlassen hast, um uns zu dienen, um uns wieder mit Gott zu versöhnen. Herr, wir danken dir dafür und wir staunen, wie du unser Leben veränderst dadurch. Amen. Darf ich euch bitten, ein bisschen weiter nach hinten euch zu setzen? Alle, die zu weit vorne sitzen, setzt euch einfach ein bisschen weiter nach hinten. Wie ihr wollt, also der Großteil der Menschen sitzen eher so in der hinteren Hälfte des Saales, wo ihr mich gut hören und sehen könnt. Aber ich wollte euch auch ein bisschen hören und sehen und deswegen bin ich jetzt ein bisschen zu euch näher gekommen. Wir sind als Gemeinde, sind wir wie ein Orchester und wir haben einen Pulsschlag, einen Rhythmus, eine Melodie. Und jetzt müssen wir uns fragen, wie können denn eigentlich so verschiedene Menschen, die so unterschiedlich sind, ein Herz haben, das Gott anbetet. In den Kapiteln 14 und 15 vom Römerbrief, mit denen wir uns zurzeit besonders beschäftigen, da spricht Paulus konkret diese Spannungen an. Und dabei geht es nicht um Fragen, die die Melodie des Evangeliums verändern oder verfälschen. Es geht also heute ausdrücklich nicht darum, ob die Erlösung durch Glaube aus Gnade aufgrund des Opfers von Jesus am Kreuz geschieht oder ob Gott uns als Mann und Frau geschaffen hat und welchen Stellenwert die Ehe hat. Das ist alles klar und noch viel mehr. Es geht heute um Graubereiche in der Heiligen Schrift. Wie genau hat Gott die Welt geschaffen und wann war das genau? Mit welchen Kirchen können wir zusammenarbeiten? Wie genau wird Jesus wiederkommen? Wie gehen wir mit solchen Themen um, wo es unterschiedliche Meinungen gibt? In Rom spricht Paulus zwei Gruppen an. Das sind einmal die Starken. Das sind die, die ihre Freiheit in Christus verstehen. Jesus macht frei zum Schweinefleisch essen, zum Wein trinken und zum, ohne sich zu besaufen, und zum Rasenmähen am Sonntag. Die Schwachen, das sind Gläubige, die bei diesen Dingen ein schlechtes Gewissen bekommen. Und Paulus sagt ganz klar, es ist wichtig, sehr wichtig, dass du nicht gegen dein Gewissen handelst. Nimm dein Gewissen ernst. Und es ist wichtig, dass du auf den anderen aufpasst. Zum Beispiel, es leitet einer Abendmahl bei uns in der Gemeinde und er verwendet statt Traubensaft Cola. Da sagen viele von uns, wir müssen Traubensaft oder Wein verwenden. Wer ist jetzt da der Schwache und wer ist da der Starke in der Situation? Der Cola-Mann ist der Starke. Er weiß, Gott schaut das Herz an und er hat nicht gegen sein Gewissen gehandelt. Der Traubensaftmann ist der Schwache. Sein Gewissen verbietet ihm, da mitzumachen. Was ist jetzt da die Lösung? Wie gehen wir miteinander um? Die schwierige Antwort lautet da im Römerbrief, Kapitel 15, Selbstlosigkeit und Annahme. Und weil das so schwierig ist, kriegen wir immer zwei Gründe, Jesus und die Schrift. Und noch dazu einen Segen, Gottes Wirken unter den Gläubigen. Fangen wir mit der Selbstlosigkeit an. Dieses eine Herz drückt sich nämlich so aus. Sei selbstlos, nicht selbstgefällig. Vers 1, Römerbrief Kapitel 15, Vers 1. Wir, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung. Die Starken müssen die Schwachen tragen. Die Schwachen sind nämlich kraftlos. Der Cola-Mann wäre also gut beraten, wenn er den Traubensaftmann nicht dazu bringt, gegen sein Gewissen zu handeln. Der Cola-Mann wäre gut beraten, das nächste Mal Traubensaft zu verwenden. Allerdings steht in Vers 2, jeder Mann, jede Frau, alle sind aufgerufen zu wachsen. Auch der Traubensaftmann ist aufgerufen, sich zu fragen, wie kann ich dem Cola-Mann etwas Gutes tun? Obwohl der mich so aufregt. Sei nicht selbstgefällig, sei selbstlos. Es geht nicht darum, es immer allen recht zu machen. Das ist da nicht gemeint. Das sieht man in Vers 2. Dieses eine Herz, das sucht, was gut für den anderen ist. Es versucht nicht, für alles Gesetze aufzustellen und Regeln. Es geht dem anderen nicht aus dem Weg. Es rennt nicht davon, sobald irgendwelche Probleme auftauchen, wenn es anfängt zu kriseln. Es sucht es, was für den anderen gut ist. Und wenn du mit so einem Herzen jemanden begegnest, bei dem Spannungen da sind, dann bete schnell um Hilfe. Denk darüber nach, was könnte diesem Menschen jetzt konkret weiterhelfen. Versuch, ihn oder sie ernst zu nehmen. Versuch, echt zuzuhören. Lern, wie das geht, richtig zuzuhören. Und nimm dich selbst nicht zu wichtig. Sei selbstlos. Dieser Dirigent Leonard Bernstein, der ist angeblich mal gefragt worden, was ist denn das schwierigste Instrument, was man im Orchester spielen kann? Und er hat gesagt, die zweite Geige. Das ist das allerschwierigste Instrument im Orchester. Aber ohne die zweite Geige gibt es keine Harmonie. Keiner von uns will im Leben die zweite Geige spielen. Und in der Theorie als Christen ist eh klar, Jesus spielt die erste Geige, aber ja, so richtig die zweite Geige will er nicht spielen. Keiner ist selbstlos aus sich selbst heraus. Woher kommt jetzt die übernatürliche Kraft dafür? Der erste Grund ist in Vers 3 Christus. Da steht, denn auch der Christus hat sich nicht selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Der Christus, Jesus Christus, war selbstlos. Das fällt mir besonders im Johannesevangelium immer wieder auf. Ich lese euch ein paar Sachen vor, die Jesus im Johannesevangelium gesagt hat. Kapitel 4, mein Lebensmittel ist es, Gottes Willen zu tun. Kapitel 5, ich setze mich für Gottes Willen ein. Kapitel 6, ich bin aus dem Himmel gekommen, nicht damit ich tue, was ich will, sondern um zu tun, was Gott will. Kapitel 8, ich tue nichts aus mir selbst, sondern ich rede davon, was der Vater mich gelehrt hat. Kapitel 8 wieder, ich suche nicht meine eigene Ehre. Kapitel 10, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Jesus war selbstlos. Er hat getan, was Gott gefallen hat. Und wie hilft jetzt das mir konkret dabei, dass ich selbstlos bin? Das ist nicht so gemeint, er ist ja mein Vorbild, jetzt reiß dich zusammen und mach das auch. Das kann ich ja nicht. Wie hilft es mir? Als Jesus im Garten zu Gott und gesagt hat, zu Gott dem Vater gesagt hat, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Was ist da als nächstes passiert? Als nächstes kommt das Kreuz. Da hat er am Kreuz die Trennung überwunden zwischen Gott und Mensch. Die Strafe gezahlt, die Schuld bereinigt, unsere Schwachheit getragen. Und so befreit er uns von unserem Egoismus, von der Macht der Sünde über mein Leben, von dem Gesetz, von der Angst, von der Verdammnis. Da hat ein neues Leben angefangen. So verändert die Selbstlosigkeit von Jesus unser Leben. Selbstlos ist kein Mensch aus sich selbst. Wir sind alle geborene Egoisten. Deshalb komm zu Jesus und stell dich unter seine Herrschaft. Und lass dir vergeben und lass dich verwandeln. Der zweite Grund für diese übernatürliche Kraft, die wir benötigen, um selbstlos zu werden, ist die Heilige Schrift. Die Schrift lehrt Selbstlosigkeit. Vers 4, denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Wenn du die Schrift gut kennst, dann wird dir immer eine Geschichte einfallen, die Geduld und Mut in dein Leben hineinspricht. Ich sage nur Noah, Abraham, Sarah, Mose, Rahel, Josua, Deborah. Und wenn du zu Jesus gehörst, dann fallen dir diese Geschichten nicht nur ein wie etwas Fremdes, sondern dann bist du Teil dieser Geschichten. Dann gehören diese Geschichten zu dir. In Jesus bist du im selben Film. Und derselbe Gott, der damals an ihnen seine Treue und seine Standhaftigkeit bewiesen hat, derselbe Gott arbeitet auch in dir. Und das macht Hoffnung. Aber die Schrift formt uns auch. Gott selbst weckt in uns genau das, was wir brauchen, um selbstlos zu sein. Deswegen betet Paulus in den Versen 5 und 6 um Gottes Segen. Da steht, der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein untereinander. Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Gottes Segen der Einheit. Gott gibt dieses eine Herz. Durch Jesus und die Schrift fangen wir an, gleich zu denken. Nicht über alles natürlich, siehe Kapitel 14, aber über das Wesentliche, über das Evangelium. Wir fangen an, gleich über Jesus Christus zu denken. Und wir werden so Jesus immer ähnlicher. Auf diese Art. Je mehr wir mit ihm übereinstimmen, je mehr wir über ihn übereinstimmen, desto mehr Einheit werden wir erleben. Und das schützt uns auch vor Manipulation. Ich meine, es geht ja nicht darum, dass ihr alle so werdet wie ich oder dass du uns alle mit deinen Regeln in irgendeine Richtung drückst. Nein, es geht darum, so zu werden wie Jesus. Wir bekommen ein Herz. In Vers 6 steht dieses Wort einmütig und in dem griechischen Wort dafür, da steckt dieser Gedanke dahinter, dass wir innerlich für dasselbe brennen. Wir denken mit einem Herz über Jesus. Aber nicht gleichgültig, sondern beherzt mit Feuer. Und dann passiert es natürlich, dass wir auch mit einem Mund über Jesus reden, oder? Wenn wir Jesus so bewusst und so beherzt im Bewusstsein haben, unser Herz voll ist mit ihm und für ihn brennt, ja, dann kommt es aus unserem Herzen heraus. Wes das Herz voll ist, das geht der Mund über, sagt Jesus. Wir loben Gott gemeinsam, weil wir über Jesus so tief in uns drinnen so begeistert sind, so bewegt sind. Und wir loben ihn, weil wir nicht mehr so viel auf uns selbst schauen. Er wird immer wichtiger für uns. Und die ganze Ehre dafür kriegt Gott. Das ist unser Rhythmus, unsere gemeinsame Sinfonie. Und das ist auch das Großartigste, was Menschen miteinander tun können. Durch Gottes Kraft, durch das Kreuz von Jesus, durch die Stimme Gottes in der Schrift, durch das Herz, das so voll ist von Jesus, kriegt Gott das, was ihm über alle Maßen gebührt, Ehre. Das Cola-Abendmahl ist es einfach nicht wert, das dafür aufs Spiel zu setzen. Selbstlosigkeit ist schwer, aber sie reicht auch noch nicht im Umgang mit unseren Unterschieden. Es wird noch schwerer. Unser einiges Herz zeigt sich auch in Annahme. Das sind die nächsten Verse, die Verse 7 bis 13. Dieses eine Herz drückt sich nämlich so aus, Vers 7, deshalb Nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Nehmt einander auf. Dieses einander aufnehmen, das könnte man auch so sagen. Heranziehen, herziehen. Die Leute, die so anders sind, die solche anderen Meinungen haben als ich, die ich mir lieber vom Leibe halte und auf Distanz halte, die soll ich direkt herziehen in mein Leben, annehmen, aufnehmen. Wie soll ein Mensch denn das schaffen? Und wir reden alle immer über Toleranz, aber letztlich schaffen wir das nur mit Leuten, die eh ungefähr so sind wie ich. Da bin ich eben auch schon auf unseren Vortrag am Mittwochabend gespannt. Ich hoffe, ihr ladet dafür fleißig ein. Es wird auch ein bisschen darum gehen. Wir reden gerne über Toleranz, aber wir schaffen das nicht. Aber wir brauchen das so dringend in unserer Gemeinde, weil wir sind so unterschiedlich. Alte brauchen Toleranz für Junge mit Nasenring und langen Haaren. Und Junge brauchen Toleranz für Alte, die am liebsten 10-strophige Choräle aus der Reformationszeit singen. Wir brauchen alle Toleranz füreinander. Und da sind wir wieder ohne Gottes übernatürliche Kraft aufgeschmissen. Woher kommt die jetzt? Sie kommt wieder erstens durch Christus. Christus hat euch aufgenommen, steht in Vers 7, wie auch der Christus euch aufgenommen hat. Also nehmt einander an, weil er hat euch angenommen, und zwar so, wie ihr wart. Oder so war das doch damals, wo ihr zum ersten Mal zu Jesus gekommen seid und gesagt habt, sei du jetzt mein Herr, vergib mir. Damals hat es keine Vorbedingungen gegeben, keine Checkliste und nichts. Er hat dich so angenommen, wie du warst. Seitdem hat er dich natürlich verändert. Aber losgegangen ist es anders. Zuerst hat er dich hergezogen und aufgenommen, wie du warst. Und was hat er damals konkret getan? Vers 8, er ist ein Diener geworden. Denn ich sage, dass Christus ein Diener geworden ist. Er hat sich so erniedrigt, er ist so weit runtergekommen, er hat sich so klein gemacht, wie niemals ein Mensch das getan hat, tun wird oder tut. Er hat den Thron im Himmel verlassen und ist ein Mensch geworden. Das war für Gott, den Sohn, kein Karrieresprung nach oben. Er ist ein Diener für die Menschen geworden, die ihn abgelehnt haben, die ihn verleumdet haben, die ihn angespuckt haben, geschlagen haben und umgebracht. Er ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und um sein Leben als Lösegeld für alle Menschen zu geben. Er ist dabei gestorben. Christus ist der Diener für alle geworden. Und das verändert uns auch. Sein Dienst bewirkt ja etwas. Wir werden selber frei von unserer Selbstgefälligkeit. Durch seine Kraft werden wir auch zu Dienern, die aktiv andere Menschen zu sich herholen und annehmen. Wir werden so zu einer Gemeinde für die Nasenringträger und für die 10-Strophensinger. Gottes Gnade prägt uns. Es kommt einer rein mit einem riesen Irokesenhaarschnitt. Und wir denken, ein Mensch, für den Jesus ein Diener geworden ist und ein toller Irokesenhaarschnitt. Es kommt einer rein mit einem Anzug und mit einer Krawatte. Und wir denken, ein Mensch, für den Jesus ein Diener geworden ist und ein schöner Anzug. Wenn Gottes Gnade uns prägt, dann denken wir so übereinander. Ein Mensch, für den Christus ein Diener geworden ist. Christus ist ein Diener geworden und das verändert uns. Der zweite Grund ist wieder die Schrift. Der zweite Grund für die übernatürliche Kraft der Annahme ist die Heilige Schrift. Die Schrift lehrt Annahme, sogar der Juden und der Nichtjuden. Das zeigen die Zitate in Vers 9 bis 12. Dass die Schrift ganz klar sagt, Gott nimmt Juden an und Nichtjuden, die überhaupt nicht zusammengepasst haben. Und alle erleben gemeinsam weltweit Freude über Jesus, ihren Retter. Und das ist natürlich ein Wunder. Das ist ein echtes Wunder. Da brauchen wir Gottes Eingreifen. Es hängt von seinem Segen ab. Darum betet Paulus eben wieder in Vers 4, 13, wo er schreibt, Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Gottes Segen ist, er gibt Hoffnung. Gott erfüllt durch Jesus und durch die Schrift mit Freude und mit Frieden. Freude über Jesus, Frieden mit allen Menschen und mit Gott. Normal wäre es, sich nicht um andere zu kümmern. Übernatürlich ist es, andere heranzuziehen und selbstlos sie anzunehmen. Und das führt zu Freude und Friede. Wenn du dich um die anderen nicht kümmerst, dann führt es nicht zu Freude und Friede. Aber um das zu tun, braucht man natürlich Vertrauen. Vertrauen in Gottes Wirken. Nur es führt zu Freude und Friede und das weckt dann wieder Hoffnung. Und Gott gibt da nicht nur ein bisschen Hoffnung. Wenn du genau hinschaust, dann siehst du das. Es gibt nicht nur genug Hoffnung, dass du es gerade und gerade mit mir im Gottesdienst aushaltest und mit uns allen. Er gibt so viel Hoffnung, dass du überreich wirst. Deine Hoffnung fließt über und zieht immer weitere Kreise. Es gibt immer mehr Hoffnung. Es weckt weltweit Hoffnung und Anbetung und Einheit. Und die Kraft dazu, die kommt nicht aus uns selbst. Die Kraft kommt aus Gottes Geist. Die Kraft kommt von Gott. Selbstlosigkeit und Annahme sind der Schlüssel für die Einheit in der Gemeinde. Und für den Umgang miteinander, wenn wir im Wesentlichen Einheit haben. Die Kraft dafür kommt von Christus und der Schrift. Die Kraft schenkt Gott und das verändert uns. Und die Kraft kommt vom Heiligen Geist. Wie reagieren wir jetzt darauf? Ich bin nicht selbstlos. Und ich bin auch nicht gut daran, andere anzunehmen und herzuziehen. Wenn ich so über das nachdenke, dann fällt mir auf, ich brauche Vergebung und ich brauche Verwandlung. Vergebung bekomme ich, wenn ich Jesus darum bitte. Wenn du auch Vergebung brauchst, dann bitte Jesus darum. Gib ihm nicht nur deine Colaflaschen, mit denen du die anderen so reizt, sondern gib ihm auch dein dunkles Herz, deinen Egoismus, deine Härte, deine Selbstgefälligkeit. Und bitte ihn um Vergebung. Er wird dir dann vergeben. Er vergibt, wenn du ihn darum bittest, weil er für dich gestorben ist. Und wenn er vergibt, dann lebst du neu mit ihm als Herrn, dann wirst du verwandelt. Verwandelt werde ich, wenn ich auf Jesus schaue. Wenn du auch innere Verwandlung brauchst, dann schau Jesus an. Er verwandelt uns, er lehrt, er gibt Kraft. Wie macht er das? Durch die Schrift und durch den Heiligen Geist. Deswegen lies die Bibel. Wenn du Geduld brauchst, wenn du Mut brauchst, dann lies die Bibel. Und bitten wir gemeinsam darum, dass Gott uns dieses eine Herz gibt, das für Jesus brennt. Dann werden wir auch beherzt und bewusst von Jesus reden und den Vater loben. Und es wird eine herrliche Sinfonie sein. Beten wir miteinander. Herr Jesus Christus, wir staunen, dass du den Thron im Himmel verlassen hast, um ein Diener zu werden. Und ich staune, dass du ein Diener geworden bist für mich und für jede und für jeden hier im Raum. Wie weit bist du hinuntergestiegen, um uns zu dienen, um uns zu befreien, um uns zu vergeben, um uns zu versöhnen, um uns rauszuholen aus unserem Egoismus, aus unserer Selbstgerechtigkeit, aus unserer Selbstgefälligkeit, aus unserer Überheblichkeit. Herr, danke dafür. Wir bitten dich, vergib uns. Vergib uns unsere Selbstzentriertheit. Vergib uns, dass wir uns so wichtig nehmen. Und veränder du uns immer mehr. Herr, hilf uns jetzt, uns mehr mit dir zu beschäftigen und uns immer mehr von dir verwandeln zu lassen. Herr, du bist da und du möchtest uns ja verwandeln, aber hilf uns, dass wir nicht mehr weglaufen, wenn du dabei bist. Hilf uns, Zeit mit dir zu verbringen und von dir geprägt zu werden. Und mach uns dadurch zu einer Gemeinde, in der die Gnade das Oberste ist. Herr, hilf uns, andere nicht für Äußerlichkeiten zu verurteilen. Hilf uns, richtig miteinander umzugehen. Gib du uns diese Freude und diesen Frieden, von dem wir gelesen haben. Erfüll du uns mit dieser Hoffnung. Und mach uns zu einer Gemeinde, die gemeinsam dich lobt, Herr. Verwende du uns, ja, um eine schöne Melodie in der Welt erklingen zu lassen, die dich lobt. Amen.